Ich.
Thank you for the nice introduction and
danke für die Einführung. Herzlich willkommen zu unserem Talk über Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte. Nur um hier deutlich zu sein, wenn wir Haushaltsgeräte sagen, reden wir nicht nur von Waschmaschinen. Wir meinen auch Trockner, Spülmaschinen, Mikrowellen, Kaffeemaschinen und so weiter. Millionen dieser Geräte werden jedes Jahr verkauft und fast jeder hat eine davon zu Hause. Aber zumindest soweit wir es wissen, hat noch nicht viel Forschung zu diesen Maschinen stattgefunden. Und das wollen wir heute hier ändern. Um an diesen Maschinen zu forschen, muss man sie in den meisten Fällen öffnen. Es ist recht einfach, es sind einfach nur zwei Schrauben vorne und dann kann man die Abdeckung oben nach vorne rausziehen, also ähnlich wie ein PC-Gehäuse. Und wenn man dann reinschaut, sieht es sehr anders aus. Hier vorne, das ist das Anzeigemodul und rechts ist das Strommodul, das Powermodul. Da sind eine Menge Kabel und natürlich viele mechanische Teile. Aber wir müssen euch jetzt hier erstmal warnen. In diesen Geräten wird Hochspannung verwendet. Häufig unisoliert. Der Berührungsschutz ist nur durch die Abdeckung gegeben. Manchmal gibt es auch Niedrigspannungskabel, aber die sind auch nicht immer galvanisch getrennt vom Rest. Also, wenn ihr an diesen Maschinen arbeiten wollt, dann bitte bedenkt, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nutzt Optokoppler oder isolierende Transformer. Und was ihr nie machen solltet, ist, euren Computer direkt an diese Maschinen zu connecten.
Ja, du wirst dich damit halt umbringen. Die zweite Sache ist, was auch sich sehr stark davon unterscheidet, an einem PC zu arbeiten. In den Geräten ist typischerweise Wasser. Sie erzeugen Hitze, Dampf, sie vibrieren sehr stark. Und in diesem kurzen Video zeigt Severin in einem total mutigen Experiment, was passiert, wenn man die Sicherheitsmechanismen in der Firmware deaktiviert. Und du kannst damit definitiv eine Menge Schaden, Wasserschaden in deinem Haus anrichten. Vielen Dank an Severin für dieses sehr mutige Experiment. Und als dritte Warnung, das ist vielleicht die wichtigste, Haushaltsgeräte werden meistens aktiv von Familienmitgliedern benutzt und solche Maschinen reverse zu engineeren kann halt dazu führen, dass sie nicht mehr benutzbar sind. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass Familienmitglieder darüber nicht sehr glücklich sind. Es ist daher eine wirklich gute Idee, erstmal mit ein paar Ersatzteilen anzufangen. Das, was ihr hier seht, ist so mein erstes Labor-Setup. Und das, was ich hier in der Hand halte, nenne ich einen Geschirrspüler in einem Schuhkarton. Der besteht aus all den nicht mechanischen Teilen eines Geschirrspülers. Und da werde ich euch nachher noch mehr zu erzählen. Nach dieser Warnung, lasst uns mal ein bisschen Spaß haben mit den Details unserer Forschung zu Miele-Geräten. Danke, Hajo. Ich habe mir ein paar Miele-Geräte angesehen und alles beginnt mit einer sehr alten Waschmaschine meiner Eltern, die nach langer Benutzungszeit über viele Jahre kaputt gegangen ist. Die Maschine beendet sich kurz vor dem letzten Schleudergang. Und Alles scheint mit einem kleinen Sensor in der Maschine zu tun zu haben, der den Wasserstand überprüft. Ein möglicher Fix für dieses Problem könnte sein, dass man den Sensor neu kalibrieren muss. Leider ist aber dazu im Service Manual nichts beschrieben und man braucht eine spezielle Software von Miele, das Miele Diagnose-Tool. Und das ist ein Tool, das für das man eine Lizenz von Miele braucht und das nur von Servicetechnikern benutzt werden kann. Lass uns mal gucken, was diese Software so kann. In diesem Screenshot sind wir zu einer Waschmaschine verbunden, die hat eine bestimmte Software-ID und wir können eine Menge Eigenschaften anzeigen. Wir können zum Beispiel die Sensordaten anzeigen, Wasserstand und auch die unterschiedlichen Arbeitspunkte der Sensoren und Aktuatoren sowie den Zustand der Relais. Wir können auch Korrekturen an den eingebauten Programmen der Waschmaschine vornehmen und auch die Sensoren der Maschine kalibrieren. Wie funktioniert dieses MDU? Es erfordert einen Diagnoseport auf der Client-Seite und wie wir bereits in der Einführung gehört haben, sind die elektronischen Geräte nicht gut galvanisch getrennt. Und eine Lösung für das liefert Miele, indem sie einen optischen Diagnoseport anbieten. Es ist ein bidirektionales optisches Interface. Und dieses Interface ist nicht spezifisch an Waschmaschinen gebunden. Miele benutzt dieses Interface seit 1996. Man hat das also an unterschiedlichsten Haushaltsgeräten. Und ich habe auch festgestellt, dass das in meinen Geräten vorhanden ist. Bei alten Geräten ist es relativ einfach zu finden. Bei neueren Geräten ist es etwas besser versteckt.
Dieses Interface bei den alten Maschinen mit PC gekennzeichnet wird unter anderem für die Programmierung während der Herstellung genutzt, aber eben auch für Tests, für Entwicklung, für Service. Und es gibt dazu ein zugehöriges Hardware-Interface, das man per USB an den Computer anschließt und hier so ein Gerät, das dann an die Maschine angeschlossen wird, es hat so einen kleinen Saugnapf dran und direkt daneben seht ihr diesen optischen Transceiver, also Sensor und Sender. Man weiß nicht so viel über dieses optische Interface, wenn man sich online ein bisschen schlau machen will. Also dachte ich mir, schauen wir mal, ob wir das hacken können. Es ist recht gefährlich, mit seinen eigenen Haushaltsgeräten zu arbeiten. Also habe ich mir ein Steuergerät, ein Steuerboard von einer alten Miele geholt von eBay. Und das Gute daran ist, dass die Power-Elektronik, also alles, was irgendwie mit der Stromzufuhr zu tun hat, auf einem separaten Board ist. Deshalb ist es relativ sicher, mit dem allein zu arbeiten. Die Dokumentation für die Connector-Pins an den Seiten findet man online, weil das schon älter ist. Das Ganze läuft in einem von als Miele gelabelten Microcontroller, der von Mitsubishi hergestellt wird. Er ist sehr ähnlich mit dem 6502, der im C64 drin war. Die ISA ist auch ziemlich ähnlich. Normalerweise würde ich jetzt also einfach den Flash-Speicher auslesen und dann dort anfangen. Aber weil dieser Chip so alt ist, aus den 80ern, wird er noch mit einem ROM ausgeliefert. Es gibt keinen Flash-Speicher. Man müsste also wirklich diesen Chip zerlegen, um ihn auslesen zu können. Wir müssen also ohne Zugriff auf die Firmware weitermachen. Das optische Interface an sich, hier unten rechts seht ihr es auf der Slide, neben einer LED. Ihr könnt also sehen, es sieht ein bisschen anders aus. Es hat nicht nur eine rote LED, sondern eben auch einen Infrarotempfänger. Im selben Package und das kommuniziert mit dem Mikrocontroller dann über ein serielles Protokoll, über UART. Da geht aber normalerweise nichts rüber, wenn nichts angeschlossen ist. Wir können also nicht einfach nur mitlesen. Wir wissen nicht, welches Protokoll das Wort verwendet. Und soweit ich weiß, hat noch niemand versucht, das zu reverse-engineeren. Also habe ich ein bisschen weiter gelesen, ein bisschen weiter geforscht. Es gab ein Projekt, das eigentlich komplett unabhängig hiervon war. Es ist, da ging es um Miele at Home. Das ist Mieles Fernsteuerlösung von Miele. Und die nutzt dieses Kommunikationsmodul, das man in sein Haushaltsgerät einbauen kann und kommuniziert mit dem über UART auch seriell. Das wurde von Michael Scholze reverse-engineert und er hat das dann online veröffentlicht. Und das Protokoll, das Miele at Home verwendet, sieht grundsätzlich so aus. Also es gibt sehr einfache 5-Byte-Frames, es gibt ein Kommando-Byte, zwei Parameter, einen Längenwert und eine Checksumme. Und der UART läuft auf 2400 Baud ohne Parität. Dann dachte ich mir, das sieht aber doch relativ ähnlich aus, wie etwas, was aus den 90ern sein könnte. Vielleicht ist es auch das Diagnoseprotokoll, das einfach wiederverwendet wird. Also habe ich versucht, diesen Frame einfach zu senden an das Steuergerät, Steuerboard, und habe aber keine Antwort bekommen. Dann habe ich mit den UART-Settings ein bisschen herumgespielt, und wenn ich dem eine Even Parity, also eine gerade Paritätsbyte schicke, dann bekomme ich eine Antwort, die eine Software-ID enthält, und jetzt wissen wir, wie die Frames aussehen und können verschiedene Kommandos durchprobieren, schauen dann, ob wir eine Antwort bekommen. Und wir haben schon Kommando Hex 1.1 gesehen, das fragt die Software-ID ab, Kommando 2.0 Hex kann nur danach gesendet werden oder wird nur danach verarbeitet. Also vielleicht werden dann weitere Diagnosekommandos freigeschaltet, wie es auch zum Beispiel im Automotive-Bereich häufig ist, dass es einen Sicherheitskey gibt, den man erst eingeben muss, bevor dann weitere Funktionen freigeschaltet werden.
So, Command 2.0 ist für Unlock Interface. Command 1.0 ist. Das Kommando 1.0 dient, um das Interface zu locken. Und es sieht aber so aus, als ob wir ein paar korrekte Parameter finden müssen, um das Interface zu unlocken. Leider haben wir keinen Zugriff auf die Firmware, also lasst uns mal nach einem Seitenkanal suchen. Der Controller hat einige extra Pins für Microprocessor Mode für externen Speicher, und diese Pins sind nicht benutzt. Einer davon scheint aktiv zu sein, und es gibt einen Sync-Pin, der immer high geht, wenn der Controller eine Instruktion aus seinem ROM holt. Die Instruktionen zur Laufzeit herauszufinden ist relativ schwierig, aber wir können das vielleicht für eine Timing-Attacke benutzen. Lass uns mal anschauen, was ein gültiges Diagnosekommando ist und wie ein unbekanntes Diagnosekommando aussieht. Und die sind relativ unterschiedlich. Das Unlock-Kommando auf der Firmware-Seite ist vermutlich irgendwie so implementiert. Diese beiden Parameter werden vermutlich sequenziell überprüft, und wenn der erste Wert korrekt erraten wurde, dann ändert sich die Ausführungszeit dieser Subroutine. Und wir haben diese Differenz gemessen, indem wir auf diesen eben beschriebenen Sync-Pin geguckt haben. Und es dauert nur 512 Iterationen, um den Schlüssel zu finden. Ich habe ein Python-Skript geschrieben, das alle Werte des ersten Parameters ausprobiert. Die Antwort, die wir im Sync-Trace bekommen, ist in fast allen Fällen identisch. Es gibt aber einen Fall, in dem sie etwas länger ist. Und das ist genau die Art von Parameterwert, nach der wir suchen. Wir können genauso mit dem zweiten Parameter vorgehen. Und am Ende haben wir die korrekten Parameter, um das Diagnose-Interface zu unlocken. Es gibt auch den Diagnose-Key, und wir haben zwei weitere Kommandos und wir können mit diesen aus dem EEPROM und aus dem Speicher lesen. Es stellt sich heraus, dass das Read-Memory-Command ist nicht nur auf den RAM beschränkt, sondern wir haben auch aufs Masken-ROM Zugriff. Das bedeutet, wir können die gesamte Firmware aus dem Gerät extrahieren. Das ist genau das, was wir gemacht haben. Das ist das, was wir hier sehen. Ihr seht, das Interface ist fröhlich am Blinken und nach ungefähr 30 Minuten haben wir die Firmware aus dem Gerät extrahiert. Jetzt können wir uns mal den gesamten Befehlssatz des Diagnoseprotokolls ansehen. Es sieht so aus, als ob es auch noch einen zweiten Sicherheitsmechanismus gibt. Den zweiten Sicherheitslevel können wir mit einem weiteren Schlüssel entsperren. Und damit können wir jetzt auch zu beliebigen Subroutinen springen. Wir können dem Gerät sagen, es soll in einen bestimmten Betriebszustand springen und auch die Baudrate erhöhen. Wir haben jetzt also vollständiges Debugging. Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, ob das auch auf einem echten Gerät funktioniert. Und um das zu tun, brauchen wir eine optische Kommunikationsschnittstelle. Das können wir relativ mit einem ESP32 bauen und einem optischen Transceiver von Osram und ein paar Widerständen. Und das Ergebnis ist ungefähr das, was ihr hier seht und kostet etwa 10 Euro. Wir haben die Diagnosegeräte am Gerät gesucht und es stellt sich heraus, dass diese Stecker modellspezifisch sind. Und mit ein wenig Brute Forcing können wir innerhalb von einer halben Stunde herausfinden, was zu tun ist. Im zweiten Schritt versuchen wir, die Firmware zu dumpen. Es sieht aber so aus, als ob der Lesezugriff immer an einer bestimmten Adresse beendet wird. Und die Firmware hat also anscheinend hier einen ROM-Ausleseschutz. Dann kann man aber relativ leicht umgehen. Wir haben ja bereits Lese-, Schreib- und Ausführungsrechte auf dem Prozessor. Wir können also unsere eigene Dump-Subroutine schreiben. Wir halten das die Firmware-Ausführung an. Wir schreiben diese Subroutine irgendwo in den freien RAM, springen dorthin und die Subroutine geht einfach durch den Speicher, schreibt den Speicherinhalt auf den UART. An dem UART ist das optische Interface und wir haben unseren Firmware-Dump. Schauen wir mal, wie diese ROM Readout Protection implementiert ist. Es ist relativ einfach, wenn man dem Lesekommando Kommando sendet, dann gibt es einen Leseschutzflag und man kann durch das Deaktivieren des Flags das Lesen einfach aktivieren. Schauen wir mal auf ein anderes Beispiel.
Das ist eine miedische Spülmaschine. Schauen wir mal, ob wir die Diagnose-Keys auslesen können. Hier sind sie. Und dann habe ich mich entschieden, diese Keys hier mal dezimal darzustellen. Wisst ihr vielleicht auswendig, was die in Hexadezimal sind, wie sie aussehen? Jemand an links? Ja, der erste Wert ist Hexadezimal 01234 und der zweite ist 5678.
So, yeah, really creative.
Also ja, super kreativ. Im zweiten Schritt haben wir den Speicher ausgelesen. Das gleiche Ding wieder. Das ROM ist lesegeschützt ab dieser Adresse. Aber wenn wir das Flag umsetzen und auf 2 setzen, dann wird es abgeschaltet. Dann habe ich mich entschieden, das in eine Open-Source-Version dieses MIDI-Diagnose-Unterstützungsprogramms umzubauen. Ich nenne es FreeMDU. Und es ist eine Sammlung verschiedener Werkzeuge. Wir haben eine Protokollbibliothek, wir haben ein Terminal UI und ein paar experimentelle Smart Home Integrationen für Miele-Geräte. Die Bibliothek ist nur eine einfache Implementierung des Diagnoseprotokolls, wie wir gesehen haben, und einfachen Wrappers für die verschiedenen Modelle von Waschmaschinen, die es gibt. Wenn wir diese Diagnosewerte auslesen wollen, wie Temperatur oder Wasserstand, dann brauchen brauchen wir eine Memory Map, damit wir wissen, wo im Speicher diese Werte gespeichert sind und was sie bedeuten. Denn die sind für jedes Modell unterschiedlich, für jede Firmware unterschiedlich und für jede Geräteklasse unterschiedlich. Mit dieser Bibliothek können wir dann so ein sehr einfaches Terminal UI bauen, eine kleine Anwendung. Die hier ist Cross-Platform und man sieht die genau die gleiche Funktionalität wie die offizielle Software. Wir können uns also die Sensoren ansehen, die Fehlerspeicher auslesen, den Betriebszustand auslesen und können dann auch Aktionen auslösen, also zum Beispiel das Waschprogramm starten. Wir können Programmoptionen stellen. Aber seid bitte sehr vorsichtig hier, denn wenn man zum Beispiel Programmoptionen hier rüber setzt, die Maschine führt dann keine Validierung durch. Also ihr könnt Sachen setzen, zum Beispiel das Ablaufprogramm einstellen und dazu aber die erweiterte Wasserzufuhr einstellen, was halt logisch keinen Sinn macht, aber es ist möglich. Deshalb bitte seid vorsichtig, versucht es nicht, solche Kombinationen zu machen. Und schließlich habe ich dann noch eine experimentelle Integration für ein ESP32 mit Home ESP gemacht. Es ist auch ziemlich leicht zu benutzen. Es braucht keine Konfiguration, weil es von Home Assistant auto-discovered wird. Und damit könnt ihr eure Waschmaschine oder eure Spülmaschine einfach in Home Assistant einbauen. Ihr seht alle Parameter, den Betriebszustand und könnt Aktionen auslösen, wie das Waschprogramm starten. Da haben wir noch ein paar Abschlussfragen. Wir wissen noch nicht, wie Programmkorrekturen funktionieren. Wenn da jemand Ahnung hat, Hilfe ist willkommen, ich arbeite noch dran. Dann, was ist mit neueren Geräten? Die haben leider ein neues Diagnoseprotokoll. Es geht immer um dasselbe optische Interface, aber das neue Protokoll hat jetzt ein Challenge-Response-Verfahren mit einem statischen Schlüssel auch und XOR. Der Schlüssel ist für jede Miele, für jedes Miele-Haushaltsgerät konstant. Deshalb macht das mit der XOR-Verschlüsselung auch nicht so viel Sinn für mich, aber naja. Und schließlich habe ich es geschafft, diesen Sensor zu kalibrieren. Nein, aber die Waschmaschine funktioniert trotzdem wieder. Also am Ende erfolgreich.
Thank you. So Hajo is going
to Vielen Dank. Hajo erzählt euch jetzt ein bisschen mehr über BSH-Geräte. Danke, Severin, das war sehr interessant. Wie gesagt, ich habe mich mit BSH-Geräten beschäftigt. BSH ist einer der größten Hersteller von Haushaltsgeräten der Welt. Und viele Leute erkennen den Namen vielleicht nicht, denn BSH ist eigentlich nur durch ihre Markennamen bekannt, nämlich Bosch Siemens Haushaltsgeräte, Bosch Siemens Gaggenau Neff und viele andere. Als ich angefangen habe, mir das anzuschauen, habe ich ein Patent gefunden, ein deutsches Patent, das beschreibt, wie verschiedene Module innerhalb eines Haushaltsgeräts miteinander kommunizieren, mittels eines Bussystems, das D-Bus oder D-Bus 2 heißt. Und weil es ein proprietärer Bus ist, gibt es keine öffentliche Dokumentation dazu. Also, wo ist dieser D-Bus? Wenn wir jetzt wissen, dass es diesen Bus in der Maschine gibt, ist die Frage, wo genau versteckt er sich? Das ist das Stromsteuerungsmodul von einer Spülmaschine. Und es ist erstmal sehr verwirrend, es sind einfach nur viele bunte Kabel, verschiedene Anschlussarten und nichts davon ist beschriftet. Nichts, was einem irgendwie weiterhelfen könnte. Aber die Verbinder, die in diesen Haushaltsgeräten verwendet werden, sind häufig sogenannte Rastkonnektoren. Die sind in fast allen Haushaltsgeräten, zumindest in Europa, verwendet. Und die sind meistens 3 oder 4 Pins. Ihr müsst aufpassen, nicht alle 3 oder 4 Pin-Raststecker ist ein D-Bus-Connector. Das heißt nur, dass die Chance etwas höher ist. Was aber ganz praktisch ist, ist, wenn man sich diese Markierungen auf den Mainboards angeht, die sind meistens kodiert, sodass man die Stecker nicht falsch einstecken kann. Wenn ihr so 2 Stecker nebeneinander sieht mit verschiedener Codierung, dann ist es oft ein guter Hinweis, weil das ein Bus ist, weil es beim Bus egal ist, was wo eingesteckt wird. Aber es gibt keine feste Regel, ihr müsst immer doppelt nochmal sicher nachprüfen. Und der D-Bus-Verbinder besteht aus drei Adern. Es gibt Spannung, es gibt Erde und es gibt Daten, aber die Reihenfolge ändert sich teilweise mal, es ist vertauscht. Und also an allen Verbindern ist es vertauscht. Die Betriebsspannung des Busses ist manchmal 9 Volt, manchmal 15 Volt, je nachdem Waschmaschine oder Spülgerät ist. Und Daten laufen über ein 5 Volt Signal. Das heißt, wenn ihr das alles wisst, könnt ihr relativ leicht nachprüfen, ob ihr an einem D-Bus hängt oder irgendeine andere Verbindung.
Schauen wir mal, wofür der D-Bus eigentlich in Haushaltsgeräten benutzt wird, zum Beispiel in der Waschmaschine. Da ist das Control Board an die Waschmaschine angeschlossen und das User Interface. Das ist typischerweise das, was BSH getan hat, um den D-Bus den frühen 2000ern einzuführen. Außerdem den Unwuchtsensor, Motorcontroller und das Wi-Fi-Modul. Und für die Spülmaschine sieht das ähnlich aus. Es gibt wieder das Control Board, sowohl das und das Benutzerinterface, das Timelight-Modul, ein kleiner Projektor, der die Restzeit auf den Boden projiziert und auch wieder ein Wi-Fi-Modul. Es ist wichtig, dass viele Komponenten nicht am D-Bus angeschlossen sind, zum Beispiel der Türsensor, Heizelemente. Diese sind immer noch sehr traditionell direkt ans Powerboard angeschlossen. Um zu verstehen, wie der D-Bus Nachrichtenflow abläuft, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Waschmaschine mit nur zwei Komponenten, einem User-Interface und einem Power-Modul. Und wenn man den Temperatur-Button drückt auf dem User-Interface, dann wird das Panel einen Frame an das Command-Control-Power-Modul senden, zum Beispiel sowas wie Set Temperature. Und das Kommando hat ein Argument 4, was hier 60 Grad bedeutet. Und das Power-Module verarbeitet den Frame, berechnet ein paar Dinge neu, zum Beispiel die Restlaufzeit, und sendet die abgedatete Information ans Control-Panel zurück. Das ist hier das Kommando 1600 mit dem Argument Hex 60 und das bedeutet 1 Stunde und 36 Minuten. Natürlich kann man diese Dinge alle auch manuell versenden, das könnt ihr hier sehen. Und das Display wird dann einfach die Werte anzeigen. Zweites Beispiel ist diesmal Kommunikation zwischen Power-Modul und Unwuchtsensor. Der Unwuchtsensor ist sehr wichtig für eine Waschmaschine. Wenn die Kleidung nicht ordentlich in der Trommel verteilt ist, dann erzeugt das eine Unwucht und die Maschine beginnt durch den Raum zu springen und das möchte man nicht. Wenn das Power-Modul die Trommel antreibt, dann sendet es einen Frame an den Unwuchtsensor, hier zum Beispiel die 4002, was Messungsstart bedeutet, und ein Argument mit einer entsprechenden Dauer. Der Unwuchtsensor empfängt das Signal und überwacht die Trommel und wird ein Kommando 4010 zurückschicken mit einem Argument, das aus 3 Signed Integer besteht, die die Unwucht in X, Y und Z Richtungen wiedergeben. Und wenn die Wäsche nicht ordentlich in der Trommel verteilt ist, dann wird ein cleverer Algorithmus benutzt, um sie zu verteilen. Wir haben hier eine Menge Kommandos mal aufgelistet, die man an das Control Unit senden kann, ans User Interface und an den Unwuchtsensor. Und da gibt es auch noch ein paar Feature Bits. Den Türzustand, den Programmzustand, unterschiedliche Sensorwerte etc. Wie werden Daten auf den D-Bus tatsächlich versandt? Der D-Bus ist ein Multimaster serieller Bus mit 9600 Baud. Der verwendet das traditionelle UART Data Framing mit einer einfachen Struktur. Fängt mit einer Längenbyte an. Dann kommt die Adresse. Dann wird im oberen Nibble der Adresse das Zielgerät und im unteren Nibble das Subsystem des Geräts adressiert. Dann folgt eine variable Anzahl von Datenbytes, eine 2-Byte-Checksumme und ein ACK. Wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass die ersten beiden Bytes der Nachricht eine bestimmte Bedeutung haben. Dieser Frame hier zum Beispiel kann übersetzt werden als Führerkommando 4002 an Subsystem 7 von Knoten 4 mit der Payload 178019 aus. Und wenn der Empfänger das Bytes dieses Paket empfängt, dann wird dieses Paket, der Empfang des Pakets durch ein einzelnes ACK-Byte mit der Geräteadresse im Upper Nibble und im unteren Nibble mit dem Buchstaben A für Acknowledge quittiert. Jetzt, wo wir all das wissen, ist es natürlich sehr verlockend, hier mal ein bisschen herumzuschnüffeln und auf dem Bus ein bisschen mitzulauschen. Ich habe damit begonnen, dieses hier zu bauen. Das ist einfach nur ein kleiner ESP-Chip mit einem DC-DC-Converter. Es funktioniert, wird aber nicht empfohlen, so etwas zu benutzen. Die zweite Generation ist dieses Gerät. Das ist ein Open Drain Level Shifter, der uns erlaubt, ordentlich auf den Bus zuzugreifen. Das ist aber immer noch ein bisschen hässlich und experimentell. Und wahrscheinlich könnt ihr sehen, dass ich kein Elektrotechniker bin. Wenn ihr also Erfahrung habt im PCB-Design, helft mir hier gerne weiter. Auf der Software-Seite habe ich eine ESP-Home-Extension gebaut, die relativ leicht zu benutzen ist. Man kann einfach eine Menge Sensoren definieren, die auf bestimmte Zieladressen und Kommandos reagieren. Und in diesem Beispiel können wir sehen, wie der X-Achsenwert des Unwuchtsensors an Home Assistant ausgeleitet wird. So sieht das im Home Assistant am Ende aus. Ihr bekommt also all die Standardinformationen, aber auch Diagnosedaten, die ihr normalerweise nicht auf dem Control Panel seht. Zum Beispiel die Werte des Unwuchtsensors, die Phase des Programmmoduls, und bei neueren Waschmaschinen kann man auch die Drehzahl der Trommel in Echtzeit sehen. Insgesamt kann man sagen, wenn ihr euer Haushaltsgerät in eure Home-Automation integrieren möchtet, dann ist es wichtig zu wissen, jedes Gerät hat seine eigenen D-Bus-Kommandos, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Waschmaschinen. Alle haben ihre eigenen Kommandos, Arguments und die Logik, der sie folgen, unterscheidet sich von Gerät zu Gerät. Ich glaube, dass jedes Team bei BSH hat ihre eigene Strategie, diese Kommandos zu implementieren. Wir wissen das natürlich nicht genau, aber wenn man sich die Busse ansieht, dann sieht das so aus. Einige User haben ihre Forschungsergebnisse eben auch veröffentlicht und ihr findet die alle auf unserem GitHub-Repo. Wir haben uns jetzt hier mal die Home Automation angesehen. Was kommt denn als nächstes? Ein Nutzer hat festgestellt, dass ein Geschirrspüler, das PCB unten links, hat einen Konnektor. Und es stellt sich heraus, dass man da einen einfachen ST-Link-Debugger anschließen kann. Und der Speicherleseschutz der CPU ist nicht aktiv. Es ist also relativ einfach, den Code auszulesen. Es fühlt sich also an, als würde man mit einem Entwicklerboard arbeiten. Und man kann also die Firmware auslesen, und sobald man die vor sich liegen hat, dann stellt man fest, dass es da einige Tabellen gibt, die genau den D-Bus-Kommandos, die wir vorher beobachtet haben, entsprechen. Und die folgenden Bytes, die sehen sehr, sehr ähnlich aus wie interne Firmware-Adressen. Und es stellt sich heraus, dass diese Listen zu einer größeren Datenstruktur gehören. Diese Datenstruktur beschreibt alle Subsysteme, alle eingehenden und alle ausgehenden Kommandos. Und wenn man ein einfaches Skript schreibt, dann kann man eine vollständige Liste aller Subsysteme, aller Haushaltsgeräte inklusive aller ein- und ausgehender Kommandos und deren Argumente herausgeben und auf welche Funktionen sie gemappt sind. Wenn man also ein bisschen Assembler kann, dann kann man relativ schnell an die Stelle springen, die einen interessiert. Und aus Reverse Engineering Perspektive ist das natürlich sehr nett. Wenn man sich die Liste der Subsysteme ansieht, dann stellt man fest, dass Subsystem 0 verhält sich ein bisschen anders als die anderen. Diese Kommandos sind normalerweise nie auf dem D-Bus zu sehen. Also müssen wir uns dieses Subsystem 0 mal ein bisschen genauer ansehen. Man stellt fest, dass zwei Kommandos, die 00 und die 01, dieselbe Handlerfunktion benutzen. Und die F2001 und die F201, F001 und F201 ebenso. Also schauen wir uns die mal an. Gucken wir uns mal die eine dekompilierte Funktion an. Dann bekommt die erste Funktion ein 16-Bit-Adressargument und das zweite Kommando ein weitere Adressargumente. Und der Rest der Funktion ist im Prinzip identisch. Wenn man den Rest der Funktion dekompiliert, dann findet man ein paar nützliche Dinge. Diese Kommandos werden benutzt, um alle Speicherbereiche auf dem Modul zu lesen und zu schreiben. Und zwar völlig unabhängig davon, ob der Rückleseschutz der CPU aktiv ist oder nicht. Und damit können wir auch auf die CPU schreiben. Und dieses Subsystem 0 ist auf allen Komponenten verfügbar und es ist in allen Geräten, die ich bisher gesehen habe, verfügbar. Es ist also sehr einfach, sich zum D-Bus zu verbinden und die gesamte Firmware auszulesen aus den Geräten. Lasst uns das mal ausprobieren. Wir versuchen mal, die Firmware des Timelight-Moduls auszulesen. Wie ich zu Beginn gesagt habe, ist das dieser kleine Projektor in der Waschmaschine, der die Restlaufzeit des Programms auf den Boden projiziert. Und das ist eigentlich ein ganz guter Kandidat, um dieses Firmware-Auslesen mal auszuprobieren. Im ersten Schritt versuchen wir, die Firmware mal ein bisschen visuell zu inspizieren. Ich benutze dafür ein fantastisches Tool, das sich BinxelView nennt. Wenn man das Binary damit lädt, dann kann man direkt erkennen, wo die Zeichen liegen, die die verbleibende Restzeit anzeigen. Und wenn man ein bisschen durchscrollt, findet man ein Siemens-Logo und auch ein Gaggenau-Logo. Und auf der linken Seite könnte eine Grafik liegen, aber die Breite stimmt hier nicht ganz. Ich muss es vielleicht ein bisschen vergrößern. Ah, es könnte eine Grafik sein. Ah, okay.
I
Ich glaube, es macht wirklich großen Spaß, bei BSH zu arbeiten. Die Herausforderung für euch ist jetzt also, das Dbus-Kommando zu finden, um genau diese Grafik auf den Boden zu projizieren. Ich habe es noch nicht geschafft. Wenn ihr wisst, wie es geht, lasst es mich bitte wissen. Wir haben also hier jetzt die Home-Automation, wir haben den Firmware-Dump. Was kommt als nächstes? Natürlich hat BSH auch einen Cloud-Service für seine Produkte und das nennt sich Home Connect. Der Service ist mit einem Kommunikationsmodul innerhalb der Maschine implementiert. Das ist eine kleine Blockbox, die in zwei Welten verbindet. Dbus auf der einen Seite und Wi-Fi auf der anderen. Für die BSH Cloud gibt es eine offizielle Entwickler-API, die ist wirklich großartig. Ich empfehle euch, die anzusehen. Aber da wir hier beim CCC sind, interessieren uns natürlich, ob es da vielleicht eine inoffizielle Entwickler-API gibt. Dieses Kommunikationsmodul benutzt eine Dbus-Adresse B und es kommuniziert mit dem Power-Modul auf Adresse A. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass das Control-Modul hat normalerweise die Adresse 1, aber für das COM-Modul im Speziellen haben sie eine zweite Dbus-Adresse A eingeführt, nur für die Kommunikation mit dem COM-Modul. Das Control-Modul hat eine Parameter-Table, die alle Einstellungen und Werte beinhaltet. Und das bedeutet, dass das COM-Modul nicht auf dem Bus mitlesen muss, sondern es weiß einfach, dass es die Adresse A kennt. Es kennt die über die Parameter-Tabelle dann den Zustand des Geräts. Es gibt auch noch ein weiteres Kommando. Set. Das ist wie eine Tabelle aufgebaut, unterstützt das COM-Modul und zusätzlich zu dem COM-Modul Read und Modify können diese Werte auch aus der Cloud ausgelesen werden.
Nachdem ich mir das alles angeschaut hatte, habe ich dann einen Dbus-Stack implementiert. Ich nenne es OpenDbus. Das kümmert sich um den gesamten Handshake mit dem Kommunikationsmodul. Und das Modul denkt, also es spricht mit einer Spülmaschine und nicht mit einem ESP32, verbindet sich mit der Cloud und ich veröffentliche. Ja, hier könnt ihr den Handshake sehen. Am Ende seht ihr, das COM-Modul ist initialisiert und glücklich. Ich werde das wahrscheinlich morgen veröffentlichen. Okay. Jetzt haben wir also Heimautomatisierung, wir haben die Firmware ausgelesen, wir haben das COM-Modul implementiert, wir haben einen offenen Stack. Aber als Severin und ich uns getroffen haben, bleibt noch die Frage, warum machen wir das eigentlich alles? Und dann hatten wir die Idee, Miele ist eine tolle Firma, großartige Produkte. BSH ist eine tolle Firma mit tollen Produkten, aber sie stehen im Wettbewerb zueinander. Aber wäre es nicht schön, wenn diese beiden großartigen Firmen ihre Kräfte zusammentäten und eine noch stärkere, von Liebe gefüllte Firma schaffen würden? Wir dachten, wir machen einfach mal den Anfang. Wir haben eine Miele-Waschmaschine genommen, haben Severins FreeMDU-Bibliothek dazugepackt, haben dann ein AMBCL, ein Advanced Miele BSH Kompatibilitätslayer eingezogen. Natürlich AI-powered. Und deshalb nennen wir ihn auch Advanced, weil AI drin ist.
Generated by AI and not by us too. And on the top of that we added
und darauf haben wir dann den OpenDbus-Stack gebaut, das COM-Modul von BSH und dann die BSH Home Connect App.
Ahem. So we have two worlds connected.
Und haben damit diese beiden Welten miteinander verbunden.
So if you open
Wenn man also dann die BSH-App öffnet,
you see correctly the Miele
seht ihr hier das Miele-Gerät. Leider funktioniert es nicht, wenn ich Miele als Herstellername sende. Damit kann das Modul nicht umgehen, die App stürzt ab. Oder es funktioniert einfach nicht, sie stürzt nicht ab. Ich glaube, die BSH weiß einfach noch nicht von dieser neuen Firma, weil sie gerade erst erfunden haben, gestern auf unserer Zugfahrt nach Hamburg. Aber man kann die Maschine anschalten über diese App. Es zeigt die richtige Seriennummer von Severin Sport an. Miele hat keine Produktbezeichnungsnummer oder FD-Nummer. Wir haben einfach hier einen Standardwert eingefüllt, den kennt ihr vielleicht. Wir können den Modellbezeichner nicht ändern, weil die App dann auch nicht weiter funktioniert, weil sie nicht mehr weiß, was sie tun kann, weil sie die Beschreibung und so nicht laden kann. Also ich hoffe, Miele und BSH stecken da bald die Köpfe zusammen und können die App aktualisieren. Vielen Dank. Hier sind unsere Links. Okay. Vielen Dank. Das war ein großartiger Talk. Wir haben ein paar Minuten für Fragen. Leute stehen schon an den Mikrofonen. Also Mikrofon 2 bitte. Ich habe die Siemens Home Connect App reverse engineered, um eine lokale Version, die man offline benutzen kann, mit dem Connect-Modul herzustellen. Und dabei habe ich einen Teil nicht rausgefunden, nämlich wie man den Pre-Shared Key generiert. Man muss es jetzt mit Frida aus der App raus extrahieren. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in eurem Prozess rausgefunden habt, als ihr das Connect-Modul angeschaut habt, wie diese Schlüssel erzeugt werden und wie sie an die App durchgereicht werden. Tut mir leid, ich habe das leider akustisch nicht ganz verstanden. Können wir die Frage noch mal kurz hören? Habt ihr herausgefunden, wo die Pre-Shared Keys, die App für die Kommunikation mit dem Control-Board, mit dem Com-Board verwendet, wo die herkommen? Darüber müssen wir vielleicht nach dem Talk reden. Ich kann dir nur sagen, das Com-Modul hat, jedes Com-Modul hat einen eigenen Satz von Schlüsseln, die es verwendet, um mit der Cloud zu verbinden, was aus Sicherheitsperspektive eine gute Entscheidung war. Vielleicht können wir nach dem Talk darüber reden, weil ich glaube, ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden und es führt zu weit hier. Dann reden wir später nochmal. Ich habe die App reversed. Also ja, dann reden wir nachher nochmal. Okay, eine Frage aus dem Internet, bitte.
Das Internet möchte wissen, ob das gesamte Wissen aus der Software, das du gewonnen hast, kannst du das benutzen, um deine eigenen Waschprogramme zu definieren, um die Temperatur an die Außentemperatur deiner Wetterstation anzupassen?
Ja, das sollte relativ leicht machbar sein. Ich habe mir nur ältere Miele-Waschmaschinen angeschaut und Spülmaschinen. Die haben sehr wenig Möglichkeiten, was Veränderungen am Programm angeht. Aber ich denke, es wäre möglich, ja, klar.
Ja, Mikrofon Nummer 4. Hi, danke für den Talk. Hast du das an den BSH-Kundensupport gemeldet, dass ihre App mit Miele-Maschinen nicht funktioniert? Wir wurden tatsächlich von BSH und Miele kontaktiert, als sie über diesen Talk gelesen haben. Und wir hatten eine ganz gute Unterhaltung mit ihnen. Sie waren recht offen, es gab keinen Druck. Sie wollten eigentlich nur wissen, ob alles sicher ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Talk sehen. Und vielleicht können sie ein Update für die App ausrollen, ja.
Another question from the Internet.
Eine weitere Frage aus dem Internet. Jemand aus dem Internet ist darüber besorgt, ob Obsoleszenz der Geräte repariert werden kann mit dem Wissen, das du gewonnen hast. Ich bin mir nicht sicher, über welche geplanten Obsoleszenzthemen wir genau reden. Bei Miele habe ich nichts entdeckt, was in diese Richtung deutet, basierend auf der Firmware.
Right, Mikrofon Number One.
Ja, Mikrofon 1. Mit dem MDU-Protokoll ist es vielleicht möglich, Zyklen in einer oder Programme in einer Waschmaschine zu starten, die sie eigentlich nicht unterstützen sollte, zum Beispiel mit dem manuellen Diagnosesystem. Ich glaube, das könnte möglich sein, weil die Firmware-Images sich zwischen den unterschiedlichen Geräten nicht unterscheiden. Die Features sind aufgrund des Gerätemodells aktiv oder nicht aktiv. Es sollte also eigentlich möglich sein, ein Waschprogramm, das nicht offiziell mit dem Modell unterstützt wird, auszuführen. Wir haben noch 5 Minuten. Ah, hier ist an Mikrofon 4 eine Frage. Danke für den Talk. Wie lange hat die ganze Forschungsarbeit gedauert? Na, das möchtest vielleicht du zuerst beantworten. Ich glaube, ich habe ungefähr vor einem Jahr damit begonnen. Ich mache das aber nur so aus Spaß in meiner Freizeit und ich betrachte das als Erholung. Und ich glaube, ich habe zu Beginn 5 oder 6 Wochen in einer am Stück dran gearbeitet und dann mal wieder ein halbes Jahr gar nichts. Ja. Ich persönlich habe im Mai diesen Jahres damit begonnen und ich habe tatsächlich eine Menge Zeit damit verbracht. Ja, Mikro Nummer 3. Vielleicht könntest du auch noch die Frage beantworten, die der Herr dort drüben hatte. Woher der Key kommt für den TLS-Handshake? Und ob da proprietäre Krypto vielleicht auch im Gerät benutzt wird? Ich habe keine proprietäre Krypto auf dem Commodore gesehen, das ist alles Standard und ich glaube, das ist das gute Zeug. Es wird nur in der App benutzt und auf dem, aber wir werden hier noch Forschung betreiben. Waren denn die Temperaturen voreingestellt, also 40, 60, 90? Und wenn das so war, konntet ihr die Werte vielleicht verändern? Konntet ihr die vielleicht auf 120 Grad stellen? Also bei Miele-Geräten gibt es eine hardcodierte Tabelle in der Firmware, wo diese Werte für die Waschprogramme gespeichert sind. Es sollte also die Einstellungen sollten veränderbar sein, sodass es sich auf vielleicht 120 Grad erhöht. Bei BSH ist das mit den Standard-Debus-Protokollkommandos nicht möglich, aber Man kann ja direkt in den Speicher schreiben und kann auch alles Mögliche machen, also das Heizelement an- und ausschalten. Ich habe das aber nicht ausprobiert.
Alright, microphone number six.
Mikro 6. Ist es möglich, eine eigene Melodie für die Programme hochzuladen? Ich weiß nicht. Ich habe das noch nicht untersucht. I wollte ein eigenes Bild in das Time-Module hochladen. Da ist aber noch Arbeit zu tun. Auf dem nächsten Kongress können wir dann über lustige Bilder und Sounds sprechen und dann auch ein Update geben. Das ist noch eine schnelle Frage aus dem Netz. Eine letzte Frage aus dem Internet. Wie viele Waschmaschinen wurden denn beschädigt oder gerettet während der Forschung? Wir mussten damit ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Freunde besucht und man sie bittet, ob man ihre Wasch- oder Spülmaschine öffnen könnte, dann sind die meistens nicht so erfreut über diese Frage. Ich besitze einige dieser Maschinen zu Hause und auch im Schrott haben wir ein paar gefunden. Wir hätten gerne mehr Module von diesen Maschinen, weil das ist meistens relativ schwierig, Hardware für diese Forschung zu bekommen, weil die Geräte sind recht schwer und bulky. So, eine Minute haben wir noch. Mikro 2. Hast du irgendwelche geplanten Hinweise auf geplante Obsoleszenz in den Geräten entdeckt? Was ich gesehen habe, und das kann ich kann hier nur für BSH sprechen, dann sind die Geräte sehr gut gebaut, sowohl hart- als auch softwaremäßig. Ich würde sie wieder kaufen. Und ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Auch keine Fragen aus dem Internet mehr. Vielen Dank an unsere großartigen Speaker.